NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Terrorgefahr in Europa. Die belgische Polizei stoppt einen Raser in einer Einkaufsmeile. Er hatte Waffen im Kofferraum. Und in London, da gehen die Ermittlungen nach dem Anschlag gestern weiter. Der Bundestag beschließt ein Gesetz zur Standortsuche für Atommüll. Die Bundesregierung hat sich auf Armuts- und Reichtumsbericht geeinigt. Und Außenminister Gabriel macht den Griechen Mut. Einen Tag nach dem Terrorakt in London ist im belgischen Antwerpen möglicherweise ein Anschlag verhindert worden. Am Vormittag fuhr ein Mann mit hoher Geschwindigkeit durch eine belebte Straße. Menschen sprangen zur Seite. Das Auto wurde wenig später von Sicherheitskräften gestoppt. Der Fahrer sei festgenommen worden. In dem Wagen wurden Waffen und illegale Stoffe sichergestellt. Näheres von Karin Bentsch.
Ein Mann raste am Vormittag in seinem roten Citroën mit hoher Geschwindigkeit durch eine beliebte Einkaufsstraße. Fußgänger mussten zur Seite springen, um sich in Sicherheit zu bringen, sagte Polizeisprecher Serge Meuters.
Rund 11 uur deze voormiddag reed een voertuig aan hoge snelheid op de meer, waardoor voetgangers moesten opzij springen.
Verletzt wurde allerdings niemand. Soldaten, die dort patrouillierten, hatten versucht, das Auto anzuhalten. Doch der Fahrer raste einfach weiter, fuhr über eine rote Ampel Richtung der Kaianlagen in der Hafenstadt Antwerpen. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei konnte ihn schließlich stoppen, überwältigen und festnehmen, sagte der Polizeisprecher.
Ein Mann von nordafrikanischer Herkunft ist unmittelbar arrestiert.
Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 39-jährigen Franzosen tunesischer Herkunft. Der Mann sei bereits wegen illegalem Waffenbesitz bekannt. Der französische Präsident Hollande sagte Reportern, der Verdächtige habe töten oder für einen dramatischen Vorfall sorgen wollen. In dem Auto wurden verschiedene Waffen gefunden, darunter eine Schrotflinte, mehrere Messer und ein Kanister mit einer Flüssigkeit, die derzeit untersucht wird, so die Staatsanwaltschaft. Antwerpen hat nach dem Vorfall seine Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Polizisten und Soldaten bewachen vor allem Orte, an denen sich besonders viele Menschen aufhalten, sagte Polizeisprecher Meuters.
Dass er auf Plätzen, wo viel Volk zusammenkommt, auf andere besondere Plätzen extra Polizeitoesicht georganisiert wird oder bereits haben.
Der belgische Ministerpräsident Charles Michel bedankte sich über Twitter bei den Sicherheitskräften. Auch der Bürgermeister von Antwerpen, Bart de Wever, dankte den Soldaten und Polizisten. Sie haben professionell eingegriffen und konnten auf diese Weise Schlimmeres verhindern, sagte der Bürgermeister.
Dass der Verdachte auf eine professionelle Manier heeft gearrestiert und misschien viel ärger heeft kunnen vermijden auf diese Manier.
Nachdem gestern in London ein Mann mit einem Wagen einen tödlichen Anschlag im Parlamentsviertel verübt hatte, atmen die Menschen in Antwerpen auf, dass es in ihrer Stadt nicht zu einem neuen Attentat gekommen ist.
Soweit Karin Bentsch. Der Chef des deutschen Bundeskriminalamtes Münch hat einmal gesagt, wenn es in Deutschland einen islamistischen Anschlag geben sollte, dann werden wir den oder die Täter gekannt haben. Seine Prophezeiung erfüllte sich beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin vergangenes Jahr. Und diese düstere Vorhersage hat sich auch gestern in London bewahrheitet. Denn der Mann, der 3 Menschen getötet hat, war den Sicherheitsbehörden bekannt. Der Tag danach im Bericht von Stefanie Pieper.
We shall now observe a minute's silence.
Gedenken, Schweigen, Trauer. Am Tag nach dem Tag des Terrors beginnen die Abgeordneten ihre Sitzung im Parlament, das gestern Ziel des Anschlags war, mit einer Schweigeminute für die Opfer, für die 3 Toten und die rund 40 Verletzten. Premierministerin Theresa May sagte zum Auftakt der parlamentarischen Debatte, ein Akt des Terrors werde es nicht schaffen, die Demokratie zum Schweigen zu bringen.
Yesterday, an act of terrorism tried to silence our democracy. But today we meet as normal to deliver a simple message. We are not afraid.
Scotland Yard hat den Attentäter inzwischen als Khalid Massoud identifiziert. Geboren in Kent in Südengland, lebte der 52-Jährige demnach zuletzt in Mittelengland unter verschiedenen Namen. Er war nach den Worten Mays vor einigen Jahren auf dem Radar des Inlandsgeheimdienstes MI5 aufgetaucht, galt jedoch als Randfigur und stand zuletzt nicht auf der Liste potenzieller Gefährder. Massoud war nach Angaben der Polizei mehrfach vorbestraft wegen verschiedener Delikte. Das Bekenntnis der Terrormiliz Islamischer Staat zu dem Anschlag hat die Metropolitan Police aber bislang weder bestätigt noch dementiert. Eine unmittelbare Gefahr weiterer Angriffe, so die Regierungschefin, sähen die Sicherheitsbehörden nicht.
It is still believed that this attacker acted alone, and the police have no reason to believe there are imminent further attacks on the public.
Bei Razzien in London, Birmingham und andernorts nahmen Antiterrorspezialisten 8 Menschen fest. In welcher Verbindung sie zu dem getöteten Angreifer standen, dazu machte die Met Police keine Angaben. Das Auto, mit dem der Täter auf der Westminster Bridge mehrere Menschen überfuhr, stammt von einer Mietwagenfirma aus Birmingham. Den Opfern des Angriffs gestern sprach Königin Elisabeth ihr Mitgefühl aus. Ihre Gedanken und ihre Gebete seien bei all jenen, die von der furchtbaren Gewalt betroffen sind, erklärte die Queen. Unter den zahlreichen Verletzten, die aus 11 Ländern kommen, ist auch eine Deutsche, wie das Auswärtige Amt bestätigte. Mehr als 2 Dutzend Menschen werden noch in Krankenhäusern behandelt. Mehrere von ihnen sind schwer verletzt. Die Westminster Bridge ist wieder für den Verkehr geöffnet, doch mehrere Straßen rund um das Parlament sind noch abgesperrt. Die Polizei zeigt landesweit mehr Präsenz, vor allem dort, wo sich viele Menschen aufhalten, etwa an Bahnhöfen und Flughäfen. Die Londoner jedoch zeigen sich vom Terror weitgehend unbeeindruckt und gehen ihrem Alltag nach.
Seit den 50er Jahren, da wird in Deutschland an der Nutzung der Atomkraft geforscht und seit den 70ern wird sie zur Stromerzeugung genutzt. Und spätestens seit dieser Zeit, da gibt es Überlegungen, wie man mit dem strahlenden Abfall umgeht. Vor 40 Jahren, da wurde dafür der Salzstock in Gorleben bestimmt. Auch wirklich sicher ist die Anlage dort nicht. Und heute hat der Bundestag schließlich ein Standortauswahlgesetz verabschiedet, das dazu führen soll, eine optimale Endlagerstätte zu finden. Und das Ganze soll 1 Million Jahre halten. Das sind 30.000 Generationen. Thorsten Huhn.
Als eine wahrhaft epochale Aufgabe bezeichnete der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen die Suche nach einem sicheren Endlager für Atommüll.
Es geht um das schwierigste Infrastrukturprojekt in der Geschichte unseres Landes. Denn wir müssen einen Ort finden, an dem wir den Atommüll für 1 Million Jahre sicher lagern können. Ein unvorstellbarer Zeitraum, der im Grunde das menschliche Maß überschreitet.
Er sei dankbar, sagte der grüne Politiker in der Bundestagsdebatte, dass das Gesetz über die Endlagersuche in einem parteiübergreifenden Konsens verabschiedet wurde. Er warnte aber, die größte Aufgabe liege noch vor uns.
Der Suchprozess wird von uns allen noch sehr viel Mut, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein verlangen. Ansonsten wird er scheitern.
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, bezeichnete das Verfahren der Endlagersuche als ein Testfall für die Demokratie. Es beginne jetzt ein schwieriger Suchprozess, an dessen Ende in einigen Jahrzehnten ein deutsches Endlager stehen solle.
Das novellierte Standortauswahlgesetz legt fest, wie und nach welchen Kriterien das Standortauswahlverfahren ablaufen wird. Dabei sind alle in Frage kommenden Wertgesteine einzubeziehen. Und es sind umfangreiche Bewertungen der geologischen Verhältnisse an den Standorten durchzuführen.
Der wichtigste Maßstab für die Auswahl werde die Sicherheit sein, betonte die Bundesumweltministerin. Man schließe keinen Standort aus, man beginne mit einer weißen Landkarte, betonte Hendricks. Das bedeutet, dass auch Gorleben weiterhin ein möglicher Standort für ein Endlager ist, wogegen viele Umweltverbände protestieren. Auch die Linken im Bundestag sind gegen die Einbeziehung von Gorleben. Warum die Linke als einzige Fraktion gegen den parteiübergreifenden Kompromiss stimmte, erklärte der Abgeordnete Hubertus Zebel.
Es sollte doch zu denken geben, dass bis heute das Verfahren zu diesem Gesetz und seine Ergebnisse heftig von nahezu allen Teilen der Anti-Atom-Bewegung und ihren Organisationen massiv kritisiert werden. Nur mit Ihnen als ein entscheidender Vertrauenspartner, aber nicht gegen Sie, kann das Ziel eines gesellschaftlichen Konsenses beim Neustart der Endlagersuche gelingen.
Die Linken fordern, einen Schlussstrich unter das Kapitel Gorleben zu ziehen, um damit neues Vertrauen zu gewinnen. Der CDU-Abgeordnete Steffen Karnitz ist da ganz anderer Meinung. Es könne nicht sein, dass man einen Standort ausschließe, nur weil es dort die meisten Proteste gebe. Man werde alle in Frage kommenden Standorte mit den geeigneten Gesteinsformationen untersuchen. Das Gesetz über die Endlagersuche wurde mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der Linken verabschiedet. Bis 2031 soll der Standort für das atomare Endlager gefunden sein. 2050 soll es in Betrieb gehen.
Der Bundestag beschließt ein Gesetz zur Endlagerung von Atommüll. Doch damit fangen die Probleme erst an, meint Jürgen Döschner in seinem Kommentar.
Der berühmte Vergleich mit der Frittenbude mag abgegriffen sein, aber er ist immer noch zu anschaulich, um ihn an einem Tag wie diesem nicht zu verwenden. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 60 Jahren eine kleine Frittenbude eröffnet. Täglich verbrauchen Sie vielleicht 10 Liter Öl, das Sie eigentlich entsorgen müssten. Aber Sie kümmern sich nicht um die fachgerechte Beseitigung, sondern kippen das ranzige Fett einfach in einen Tank neben der Frittenbude. Bis heute hätten sich allein hinter Ihrem Imbiss über 200.000 Liter oder rund 10 große Tanklaster angesammelt. Das kann natürlich nicht passieren. Wer einen Imbiss eröffnet, muss die sachgemäße Entsorgung der entstehenden Abfälle vorher nachweisen. Das gilt auch und erst recht für Atomkraftwerke. Doch als Entsorgungsnachweis galten und gelten dort bis heute die Zwischenlager an den Kraftwerken, also die Tanks neben der Frittenbude. Mehr als 10.000 Tonnen hochradioaktiver Abfälle haben sich so in den vergangenen 60 Jahren angesammelt und bis heute weiß niemand, wohin damit. Eigentlich hätte ohne echten Entsorgungsnachweis keines dieser Atomkraftwerke je betrieben werden dürfen. Aber diesen Skandal haben frühere Politiker und Managergenerationen zu verantworten. Unsere und die Generationen nach uns müssen diese teuren und gefährlichen Fehlentscheidungen heute ausbaden. Egal wie man zur Atomkraft steht, der strahlende Müll ist nun mal da und er muss entsorgt werden, so sicher und so schnell wie möglich. Das heute verabschiedete Standortauswahlgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Lösung dieses gewaltigen Problems. Ergebnisoffen, transparent und demokratisch soll die Endlagersuche in den nächsten Jahren sein. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass dieses Projekt gelingt. Denn neben den technischen und finanziellen Problemen ist die berechtigte Furcht der Bürger vor den ewig strahlenden Überresten des einst entfachten atomaren Höllenfeuers das größte Hindernis auf dem Weg zu einem atomaren Endlager. Damit sie gelingt, soll die Endlagersuche endlich aus den Hinterzimmern hinaus auf den Marktplatz. Das ist das Neue und der Kern des jetzt verabschiedeten Gesetzes. Und es ist einer der Gründe für die seltene Einigkeit einer großen schwarz-rot-grünen Koalition in dieser sonst so strittigen Frage. Dass es immer noch Kritiker und Zweifler gibt, ist nach den Erfahrungen mit Asse und Gorleben nicht nur verständlich, sondern auch gut. Unter anderem diese Zweifler werden den Beteiligten in den nächsten Jahren genau auf die Finger schauen und darauf achten, dass die Endlagersuche 2.0 wirklich transparent, demokratisch und damit auch erfolgreich wird.
Der Kommentar von Jürgen Döschner im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info um 18.42 Uhr. Die Bundesregierung will Ausländer ohne Bleiberecht konsequenter abschieben und sogenannte Gefährder besser kontrollieren. Der entsprechende Gesetzentwurf von Innenminister de Maizière wurde heute im Bundestag kontrovers diskutiert. Der Minister sprach von einem wichtigen Beitrag. Aus Sicht der Opposition befördern die neuen Abschiebepläne der Regierung eine feindliche Stimmung gegenüber Schutzsuchenden. Julia Barth hat die Debatte verfolgt.
Es ist ein weiterer Baustein in einer langen Reihe von Gesetzesverschärfungen, mit denen die Große Koalition die innere Sicherheit erhöhen will. Und für Innenminister Thomas de Maizière sind die Regelungen, die er heute im Bundestag verteidigt hat, essentiell dafür, dass auch wirklich nur die Flüchtlinge bleiben, die Schutz brauchen.
Aufenthaltsrechtliche Regelungen sind sinnlos, wenn sie am Ende gar keine Konsequenzen haben. Deshalb ja zu guter Integration der Schutzbedürftigen und ja zur Rückkehr der Nichtschutzbedürftigen.
Das Gesetz soll den Behörden helfen, die Identität von Flüchtlingen besser feststellen zu können, Abschiebungen effektiver durchzusetzen und gefährliche Ausreisepflichtige besser zu überwachen. Dazu wird die Maximaldauer für den Ausreisegewahrsam von 4 auf 10 Tage verlängert. Als Konsequenz aus dem Fall Amri, dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, kann Abschiebehaft für Gefährder künftig auch dann verhängt werden, wenn die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten 3 Monate absehbar ist. Machen Geduldete falsche Angaben zu ihrer Identität oder verweigern sie sich dem Verfahren, kann ihnen der Aufenthaltsort vorgeschrieben werden. Wer seine Identität verschleiert, muss zudem damit rechnen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge künftig das Smartphone ausliest, um Rückschlüsse auf Identität und Herkunftsland zu ziehen.
Dabei handelt es sich nicht um gleich einen möglichen Debattenbeitrag vorzubeugen, nicht um eine Telekommunikationsüberwachung, sondern um eine genauso offene Maßnahme, als würde an der Grenze ein Koffer in Augenschein genommen.
Das sieht die Opposition vollkommen anders. Für sie plant die Bundesregierung damit einen unzulässigen Eingriff in die Grund- und Bürgerrechte der Geflohenen. Petra Pau von der Linkspartei entgegnet dem Innenminister deshalb:
Ihr Bild vom Koffer, der an der Grenze kontrolliert wird, trägt da nicht. Ich weiß ja nicht, wie Sie das halten. Aber ich pflege weder in meinem Koffer, meiner Reisetasche, meine ganze private Korrespondenz oder meine intimsten Daten mit mir herumzutragen.
Vor allem aber sehen Petra Pau und andere ein ganz grundsätzliches Problem.
Das Gesetz, um das es heute geht, bedient vor allem eine allgemeine Abschiebestimmung. Und damit befördert es auch eine feindliche Stimmung gegenüber den Schutzsuchenden.
Die Grünen bezweifeln zudem, dass die Gesetzesverschärfungen auch die gewünschte Wirkung zeigen. So glaubt etwa Volker Beck nicht daran, dass die Maßnahmen am Fall Amri irgendetwas geändert hätten.
Sie wollen den Eindruck erwecken, es sei gar nichts schief gelaufen und es hätte an Gesetzen gefehlt. Aber es hat nicht an Gesetzen gefehlt, es hat an Kooperation gefehlt und an konsequenter Anwendung des geltenden Rechts.
Kritik, mit der Grüne und Linke sich gegen die Große Koalition zwar nicht durchsetzen werden, die sie jetzt aber immerhin noch in den Ausschüssen anbringen können. Dort wird das Gesetz nun beraten.
Wenn der Staat Geld ausgibt, dann kann er das natürlich nur, wenn es dafür eine Grundlage gibt, ein Gesetz, einen Ratsbeschluss oder auch ein Gerichtsurteil. Aber natürlich kann auch die Öffentlichkeit mitkontrollieren. Und das tut der Steuerzahlerbund mit Freude jedes Jahr. Dieses Mal stellen die Steuerzahler fest, hätte der Bund 22 Milliarden Euro sparen können, die für mehr oder weniger sinnvolle Investitionen ausgegeben wurden. Katrin Brandt kennt die Zahlen und die Projekte.
Was stört Rainer Holznagel eigentlich an Radautobahnen?
Mich persönlich wenig, weil ich fahre sehr gerne Fahrrad und auch sehr gerne Schnellfahrrad.
So der Präsident des Steuerzahlerbundes. Aber?
Was mich daran stört, ist allerdings, dass hier auch wieder mal der Bund Aufgaben übernimmt, die er gar nicht hat.
Radwege zu planen und zu bauen ist Sache der Bundesländer und der Kommunen, sagt Holznagel. Trotzdem investiere die Bundesregierung ab diesem Jahr 25 Millionen Euro für den Bau von extra breiten Radschnellwegen. Eine überflüssige Ausgabe also, findet der Steuerzahlerbund, eine von vielen, die sich die Bundesregierung seiner Meinung nach sparen sollte. Denn sparen müsse sie, weil das Geld in den nächsten Jahren knapp werden wird. Das hat auch Finanzminister Schäuble gerade erst vorgerechnet. Trotz Rekordeinnahmen plant er nächstes Jahr mit einem Finanzloch von mehreren Milliarden Euro, das er unter anderem durch den Griff in die Rücklagen schließen will. So glaubt er, ohne neue Schulden auskommen zu können. Rainer Holznagel findet das zu optimistisch.
Verschlechtern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder der Zinsmarkt, ist die schwarze Null so nicht mehr zu halten.
Holznagels Verein, der für sich in Anspruch nimmt, die Interessen der Steuerzahler zu vertreten, fordert deshalb die Große Koalition auf, ihre, wie er es nennt, Ausgabenwut zu stoppen. Die wachsende Finanzhilfe für Bundesländer und Kommunen wird als ein Beispiel für Freigebigkeit an der falschen Stelle genannt. Auch Unternehmen gegenüber fordert der Steuerzahlerbund mehr Zurückhaltung. Durch das Streichen von Subventionen könnte der Staat rund 6,3 Milliarden Euro im Jahr einsparen. Projektfördermittel zu streichen, das BAföG abzuschaffen, das Elterngeld an der Bedürftigkeit von Familien zu orientieren, die eigenen Personalkosten zu hinterfragen und anderes mehr könnte die Ausgaben der Bundesregierung erheblich senken, glaubt der Steuerzahlerbund und hat auch eine Zahl. 22 Milliarden Euro kämen so zusammen, die die Bundesregierung dann für anderes zur Verfügung hätte. Zum Beispiel, um den Solidaritätszuschlag bis Ende 2019 abzuschaffen, fordert Holznagel.
Nicht nur, dass die Steuerzahler dadurch entlastet werden, sondern auch steuersystematisch muss endlich der Solidaritätszuschlag abgebaut werden, denn es entbehrt jeglicher Grundlage, warum diese Ergänzungsabgabe noch erhoben werden wird.
Korrekturbedarf sieht der Steuerzahlerbund außerdem bei der Einkommensteuer. Gesenkt werden könnte zudem der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung.
In Deutschland leben immer mehr reiche Leute. Diese Kluft zwischen denen, die ganz viel haben und denen, die fast nichts besitzen, die droht größer zu werden. Darauf weist die Bundesregierung in ihrem neuesten Armuts- und Reichtumsbericht hin. Andrea Nahles, die Arbeits- und Sozialministerin, hat heute einen Schritt nach vorn gemacht und bereits einige Details daraus verraten. Jens Wiening in Berlin, das heißt also, dieser Bericht ist nur in Teilen veröffentlicht. Warum legt ihn Nahles denn nicht komplett vor?
Naja, Andrea Nahles stand heute ziemlich unter Druck. Sie hat sich in den letzten Monaten mit dem Bundeskanzleramt abgestimmt zu diesem Bericht. Da gab es ja Streit um einige Formulierungen. Jetzt hat man sich geeinigt. Dann hat sie gestern diesen Bericht an die anderen Ministerien geschickt. Die müssen den nochmal gegenlesen. Und wie das nun mal so passiert in Berlin, dann ist mal so ein Bericht dem Postboten aus der Hand gefallen, tauchte heute in der Presse auf. Und dann hat die Ministerin mal spontan zur Pressekonferenz eingeladen, hat den Bericht aber nicht veröffentlicht, sondern hat darüber referiert. und hat versucht, so ein bisschen gegenzusteuern. Inzwischen hat der Postbote bei mir vor der Tür diesen Bericht auch verloren. Also ich konnte auch reingucken. Aber das ist so der Hintergrund dieser spontanen Aktion.
Interessanter Postbote. Jetzt gibt es Streit um Formulierung, heißt es. Ist diese Formulierung jetzt raus oder bleibt die drin?
Nein, sie ist nicht drin. Das Bundeskanzleramt hat sich da durchgesetzt. Es ging konkret um eine Studie, bei der herauskam, dass reiche Bürger einen überproportionalen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Also ihre Interessen stärker vertreten werden als die von armen Bürgern, die eben an politischem Einfluss verlieren. Das ist raus. Da heißt es jetzt eher neutral. Geringverdiener gehen seltener zur Wahl und beteiligen sich nicht politisch so stark wie Personen mit höherem Einkommen. Ja, also da hat sich das Bundeskanzleramt durchgesetzt. Nahles musste das auch einräumen heute, hat nochmal darauf verwiesen, dass diese Studie und die ursprüngliche Formulierung auf der Homepage ihres Ministeriums steht, aber eben nicht mehr im Bericht.
Ja, jetzt haben wir über die umstrittenen Formulierungen gesprochen, aber es stehen ja wahrscheinlich noch viele unumstrittene Formulierungen drin. Was können wir denn daraus lesen?
Das Vermögen ist sehr ungleich verteilt. Also die reichsten 10% besitzen 50% des gesamten Nettovermögens und die untere Hälfte der Bevölkerung gerade mal ein einziges Prozent. Arbeitsministerin Nahles nennt das dann eine verfestigte Ungleichheit von Vermögen. Und obwohl die Reallöhne in den vergangenen Jahren gewachsen sind, haben die unteren 40% der Beschäftigten davon nicht profitiert. Sie haben 2015 real weniger verdient als noch Mitte der 90er Jahre. Allerdings holen die Geringverdiener durch den Mindestlohn etwas auf. 2016, da ist er ja in Kraft getreten. Seitdem sind die Reallöhne im unteren Bereich überdurchschnittlich gestiegen. Und es kommt noch raus, besonders betroffen von Armut, das wussten wir aber auch bisher schon, sind oft Kinder von Alleinerziehenden oder wenn Eltern nur Teilzeit arbeiten. Das sind so einige der Erkenntnisse.
Nun ist der Armuts- und Reichtumsbericht in Teilen in der Welt. Wir haben gerade drüber gesprochen. Wie geht das nun weiter?
Na, erstmal muss er jetzt noch von den anderen Ministerien gegengelesen werden, kann dann auch wirklich veröffentlicht werden. Bei den Zahlen sind sich alle im Prinzip einig, aber jetzt geht's halt um die Interpretation und um die Konsequenzen. Und je nachdem, ob man da nun die SPD oder die Union oder auch mal die Opposition fragt, kriegt man da ganz andere Bewertungen. Ja, und dieses Spielchen mit diesem Armuts- und Reichtumsbericht wird jetzt losgehen, er wird interpretiert werden und jeder wird seine eigene Sichtweise darauf haben.
Jens Wiening über den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ja, da wo Menschen arbeiten, da werden ja auch Fehler gemacht, ganz klar. Doch es ist natürlich ein Unterschied, welche Folgen ein Fehler hat. Wenn ich hier im Studio den falschen Knopf drücke, dann gibt es ein wenig Verwirrung und Sie denken sich, Mensch, der kann es nicht. Wenn ich aber Arzt wäre und die falsche Operationsmethode anwende, dann ist das weder witzig noch ungefährlich. 2245 Behandlungsfehler, so viele hat die Bundesärztekammer im vergangenen Jahr gezählt. Das waren auch etwas mehr als im Jahr vorher. Jörg Seiselberg mit Informationen.
Ärztefehler. Andreas Krusius, Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommerns, weiß, welche Bilder da viele Menschen im Kopf haben.
Schnell drängen sich eingängige Bilder von vergessenen Tupfern, Scheren im Bauch eines Patienten auf.
Und der Vorsitzende der Gutachterkommission für Ärztefehler räumt ein.
Leider passieren solche Fehler und sie müssen natürlich aufgeklärt werden.
Am häufigsten kommt es bei orthopädischen Operationen zu Behandlungsfehlern, besonders bei Hand- und Zehenoperationen. Aber auch eine falsche Diagnose macht einen großen Teil der Ärztefehler aus, unter anderem nicht erkannte Krebserkrankungen. Hier geht es besonders häufig um Brustkrebs. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr fast 2250 Behandlungsfehler offiziell von der Ärztekammer dokumentiert. Angesichts von gleichzeitig über 700 Millionen Behandlungsfällen, aber so Krusius,
liegt die Zahl der festgestellten Fehler Gott sei Dank im Promillebereich 0,000 und dann kommt die erste Ziffer.
Damit festige Deutschland seinen Status als eines der leistungsstärksten Gesundheitssysteme der Welt. Auch wenn die Ärztekammern einräumen, dass zu den über 2000 offiziellen Behandlungsfehlern wahrscheinlich weitere Fälle kommen, die von den Patienten nicht, wie es eigentlich sein sollte, bei den Gutachterkommissionen der Kammern gemeldet wurden. Als eines der wichtigsten Instrumente gegen Ärztefehler haben sich Sicherheitsprotokolle bewährt. Hier müssen die Ärzte anhand einer Checkliste vor und nach der Operation abhaken, ob sie alle notwendigen Schritte durchgeführt haben. Vom Gerätetest bis zur Überprüfung, ob wirklich alle Tupfer, Scheren und so weiter entfernt wurden.
Diese Sicherheitschecklisten haben zu einer drastischen Reduzierung der 4% Senkung von Fehlern, das ist schon enorm,
sagt Walter Schafarczyk, Vorsitzender der Schlichtungsstelle der Norddeutschen Ärztekammern. Nach den Zahlen der Kammern verwenden 95% aller Chirurgen nach eigenen Angaben mittlerweile diese Sicherheitschecklisten. 93% markieren die zu operierende Seite in der OP-Vorbereitung, damit zum Beispiel nicht das linke statt des rechten Knies operiert wird. Eine große Quelle für Fehler und Probleme sehen die Ärzte in zu häufigen Personalwechseln rund um Operationen. Wenn zum Beispiel das Betreuungspersonal in einem Krankenhaus aufgrund von Schichten wechselt und der Patient durch verschiedene Hände vor und nach der Operation geht. Die Statistik der Behandlungsfehler zeige, sagt Schafarczyk,
je häufiger Sie einen Personalwechsel haben, desto mehr Komplikationen haben Sie.
Konkret sei das Risiko, durch eine Behandlung zu erkranken oder zu sterben, doppelt so hoch, wenn rund um eine Operation der Patient viermal übergeben wird, statt nur einmal. Das Übergabeproblem, sagen die Ärzte, habe seine Ursache häufig in zu wenig Personal in den Krankenhäusern. Grundsätzlich gilt, alle Patienten, die den Eindruck haben, sie seien falsch oder fehlerhaft behandelt worden, können sich an die Gutachterkommissionen und Schlichterstellen der Ärztekammern wenden. Gutachter und Juristen überprüfen dann, ob ein Fehler vorliegt.
Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei ist ein Jahr alt. Die Route über die Ägäis ist fast dicht. Es gibt aber erste Anzeichen, dass sich das ändern könnte. Davon wäre Griechenland unmittelbar betroffen. Bundesaußenminister Gabriel ist deshalb besorgt und er hat Griechenland weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Gabriel hat heute in Athen seinen Antrittsbesuch abgestattet. Von dort Michael Lehmann.
Es geht noch höher, sagt der Mitarbeiter der deutschen Botschaft und damit bittet er den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel und seinen griechischen Amtskollegen noch einen Stock höher auf die weite, gigantisch große Dachterrasse des Museums für zeitgenössische Kunst in Athen. Schöne Frühlingsbilder soll es geben diese Woche beim ersten Besuch Gabriels als neuer deutscher Außenminister. Blauer Himmel, im Hintergrund die Akropolis und in der Ferne dicke Schneehauben noch auf den höchsten Bergen der Peloponnes. Ein wenig Lächeln für die Kameras, aber in erster Linie wichtige Botschaften dann von Sigmar Gabriel ans griechische Volk. Die erste lautet Respekt für die Disziplin und die Leidensbereitschaft in Sachen Sparen und Reformieren.
Der Respekt gegenüber dem Land und seinen Bürgerinnen und Bürgern ist jedenfalls bei mir und bei vielen anderen in Deutschland riesengroß.
Kein Wort über den rekordverdächtig hohen Schuldenberg von mehr als 300 Milliarden Euro, der Griechenland weiterhin die Luft zum Atmen nimmt. Stattdessen vom deutschen Vizekanzler ein weiteres deutliches Wort in Sachen Grexit-Debatte. Der Ausstieg aus der Eurozone, so Gabriel, müsse für Griechenland endgültig vom Tisch sein.
Für mich ist deshalb völlig klar, dass die Zeit, in der man darüber geredet hat, ob beispielsweise Griechenland zur Eurozone gehören soll oder nicht, endgültig der Vergangenheit angehören muss. Europa wird nicht stärker, indem man sich amputiert.
Eine Botschaft, die gut ankommt bei griechischen Journalisten. Der Athener-Korrespondent Georgos Christidis hofft, dass die jetzt entscheidenden politischen Köpfe in Deutschland mehr und mehr verstehen, dass es sich im Wahljahr nicht länger lohnen kann, über Griechenland sich allzu sehr den Kopf zu zerbrechen.
I think hopefully the political establishment in Germany has realized that Greece is not a headache they would like to have during the summer before the elections and that this needs to be settled and done with one way or the other, so I'm hopeful.
Lösungen aus Deutschland und aus Brüssel mahnt der Athener Korrespondent an. Gabriels nächster wichtiger Punkt, die Flüchtlingskrise. Statt Griechenland aus dem Euro zu drängen, müsse Europa in Sachen Flüchtlingskrise mehr tun, so der deutsche Außenminister. Die jüngsten Zahlen über Neuankünfte von Migranten auf den griechischen Inseln passen zum Versprechen Gabriels. Täglich kommen seit dieser Woche wieder etwa 100 neue Flüchtlinge auf den Inseln an. Gabriel glaubt trotzdem weiterhin, so sagt er es heute in Athen, dass das Interesse der Türkei am mit der EU vereinbarten Flüchtlingsabkommen groß ist. Und deshalb müssten alle weiterhin ein starkes Interesse auch an guten Gesprächen mit der Türkei haben.
Mein Eindruck ist, dass wir in den letzten Wochen und Monaten fast schon jeden Tag eine sehnsüchtige Debatte darüber hatten, wann wir denn endlich sagen können, jetzt wollen wir aber nicht mehr mit den Türken.
Deutschland will weiter an einem halbwegs normalen Verhältnis zur Türkei arbeiten. Auch das heute in Athen eine wichtige Botschaft des deutschen Außenministers an Griechenland. Gesprächskanäle mit der Türkei seien jetzt nötig, sagte Gabriel. Und sein griechischer Amtskollege schaute dabei ziemlich starr in die hohen Räume seines Ministeriums. Zu sehr ist das Misstrauen gegenüber der Türkei in Griechenland gewachsen, als dass sich ein griechischer Minister über eine deutsche Grußbotschaft an den vernünftigen Teil des türkischen Volkes im Moment freuen könnte.
Außenminister Gabriel war zu Besuch in Athen. Von dort war das der Bericht von Michael Lehmann. Und soweit das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Mir bleibt noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.